Servus und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Urtalk. Mein Name ist Christian, aka Mr. Nicewatch. Und ich freue mich heute, weil ich heute wieder einen sehr, sehr interessanten Interviewgast bei mir hier im Podcast habe. Und zwar ist das für mich jetzt auch eine ganz besondere Folge. Wir hatten in der letzten Zeit jetzt ja schon einige Interviews gehabt und heute schließen wir auf gewisse Art und Weise einen Kreis. Und zwar haben wir in den letzten zwei, drei Interviewfolgen gerade das Thema Handel mit Luxusuhren aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Und zwar hatte ich ja den Alexander Weber vom Juwelier Weber aus Gelsenkirchen hier zu Gast gehabt. Großer Konzessionär, gerade auch von vielen namhaften Marken, Rolex, Tudor, Cartier oder auch Hublot. Dann hatte ich zuletzt den Tim Stracke, den CEO von Chrono24, ja, auch hier als Podcast-Interview-Partner gehabt, mit dem ich gerade sehr, sehr viel über dieses Thema Online-Handel und den Aufbau von Chrono24, also die größte Online-Plattform für den Kauf und Verkauf von Luxusuhren gesprochen habe. Und heute möchten wir nochmal eine dritte Perspektive auf dieses Thema hier in den Podcast reinholen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ich heute den Mike Linner zu Gast habe. Mike ist der Boutique-Manager von der Hublot-Boutique in Frankfurt. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ich war schon ein paar Mal bei ihm natürlich im Laden gewesen oder komme immer mal wieder gerne vorbei. Und wir waren auch letztens mal zusammen in der Schweiz gewesen. Darüber hatte ich ja auch schon mal hier in dem Podcast berichtet, über diesen Manufakturbesuch bei Hublot. Und heute möchten wir einfach mal drüber sprechen, wieso Marken zum Beispiel auch diesen Vertriebskanal wählen und eigene Boutiquen aufmachen. Und ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen im Urtalk. Hi Mike.
Ja, servus Christian. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Lang ersehnt und dann doch die Einladung bekommen. Freut mich riesig. Vielen Dank.
Ja, wir hatten ja schon länger darüber gesprochen, dass wir mal zusammen eine Folge machen müssen. Und ich finde, es hat jetzt einfach sehr gut gepasst. Einfach, weil wir jetzt gerade dieses Thema Handel mit Luxusuhren einfach aus verschiedenen Perspektiven betrachtet haben. Und ich glaube, da passt ihr als nochmal ein anderer Vertriebskanal, ja, aus Markensicht zumindest, sehr, sehr gut in das Konzept rein. Und deshalb habe ich gedacht, lass uns das heute machen, lass uns dazu eine Folge aufnehmen. Bevor wir jetzt aber zu dir kommen und zu dem Thema Hublot Boutique und was so das Besondere daran ist und was auch dich und auch die Marke auszeichnet. Du kennst den Podcast. Wir starten für gewöhnlich immer mit dem obligatorischen Audio Wrist Check. Das heißt, mich würde jetzt heute natürlich sehr, sehr interessieren, was trägst du am Handgelenk?
Ich trage meine heißgeliebte Big Bang 44 mm in Stahlkeramik. Ist auch so die Uhr, die mich irgendwie zu Hublot gebracht hat. Seit 2012 riesiger Fan der Marke. Und als ich genau die Uhr das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, meine Güte, was macht ihr Jungs und Mädels da? Darum war ich auch ganz glücklich, dass es die Uhr geworden ist. Ich meine, man hat da jetzt nicht groß Wünsche zu äußern. Aber glücklicherweise hat das Los mich und diese Uhr gezogen und zusammengebracht.
Das ist sehr spannend. Also aus meiner Sicht, ich hatte die Uhr ja auch schon ein paar Mal am Handgelenk. Ich würde sagen, das ist die bekannteste Hublot aus Frankfurt zumindest. Du bist ja sehr umtriebig auch sehr, sehr umtriebig auf Instagram. Und ich glaube, der ein oder andere Zuhörer kennt dich da. Und deine Big Bang natürlich dementsprechend auch. Ich habe sie auch schon ein paar Mal bei mir gepostet gehabt und du hast sie mir auch immer mal wieder ausgeliehen für Bilder. Sehr, sehr schöne Uhr, mag ich auch sehr gerne. Vielleicht kannst du den Zuhörern aber gerade nochmal einen Einblick geben. Du hast gerade eben gesagt, es hat dich und diese Uhr zusammengebracht. Wie ist das, wenn man jetzt bei Hublot arbeitet und an der Hublot-Boutique arbeitet? Bekommt man deine Uhr geschenkt? Kriegt man da irgendwas zugeteilt? Musstet ihr die kaufen? Wie sieht das aus? Vielleicht kannst du da mal einen Einblick geben.
Also im Grunde sind wir Ambassadeure dieser Marke und somit auch nicht nur im beruflichen Alltag, sondern auch im privaten Alltag ständig Vertreter der Marke. Und so wird einem tatsächlich eine Uhr gestellt. Die wird einem jetzt nicht geschenkt oder sonstiges. Die wird einem überlassen für den Zeitraum, solange man bei der Marke ist. Und am Ende kann man sie zurückgeben oder auch rauskaufen. Und ja, ich habe zu dieser Uhr eine sehr enge Verbindung, weil es, wie gesagt, die Uhr ist, die mich auf Hublot aufmerksam gemacht hat, damals 2012. Und wer weiß, was die nächsten Jahre passiert. Ich habe jetzt nicht vor, die Marke zu verlassen, weil ich fühle mich da sehr angekommen. Aber die Uhr werde ich definitiv nicht mehr so schnell hergeben.
Ja, ist auch eine sehr, sehr schöne Uhr, muss ich sagen. Ich mag die auch wirklich sehr gerne und ist eigentlich auch so, dass das Design, was Hublot irgendwie auch groß und bekannt gemacht hat. Ja, also die ganz klassische 44er Big Bang. Wirklich eine tolle Uhr. Und hätte ich auch gern mal wieder irgendeine Sammlung. Ich hatte mal eine gehabt, aber habe sie leider nicht mehr. Und ja, so ein bisschen sehne ich mich wieder danach. So, ich habe heute am Handgelenk eine Uhr, die hatte ich auch schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt. Das ist was von von einer kleinen, unabhängigen Uhrenmarke aus der Schweiz. Moranmusis heißt die. Ist so eine sehr sportliche Uhr, blaues Zifferblatt. Und ich habe die jetzt heute, weil es gerade sehr, sehr sommerlich warm bei uns ist. Also wir haben jetzt irgendwie so 25, 26 Grad, Sonne scheint. Und ich habe mir gedacht, ich brauche heute sowas, was ein bisschen robust ist, was auch nicht schlimm ist, wenn man nachher mal ein bisschen schwitzt, wenn man draußen ist und was ein bisschen was ab kann. Und deshalb habe ich jetzt die genommen, habe die heute an einem orangefarbenen Kautschukarmband. Ich bin eigentlich überhaupt nicht der Typ für so farbige Bänder. Aber irgendwie fand ich das ganz cool, die Kombi, und ist wirklich sehr, sehr sommerlich und erfreue mich gerade dran. Über die Uhr selbst, über die Marke hatte ich ja schon ein bisschen was hier im Podcast erzählt. Ich würde jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, aber ihr könnt es auch gerne euch mal bei Instagram anschauen. Ich werde da bestimmt nochmal einen Post machen mit diesem orangefarbenen Band. Irgendwie sommerliche Kombi und fand ich jetzt passend heute zum Wetter.
Ich habe da gerade schon mal nebenbei reingespäht und war in der großen Hoffnung, dass du die Uhr schon gepostet hast. Aber okay, dann später.
Okay, Mike, dann lass uns jetzt zum Hauptteil kommen. Vielleicht, bevor wir jetzt über Hublot und die Hublot-Boutique sprechen, es ist sicherlich spannend für den einen oder anderen Zuhörer mal zu hören, wer du eigentlich bist und wie du letztlich dann auch zu deinem Job jetzt heute bei der Hublot-Boutique kamst oder bei Hublot allgemein kamst. Und vielleicht gibst du mal einfach mal ein kurzes Intro, kurze Einleitung zu dir.
Ja, Mike Linner, wurde schon gesagt, bin jetzt seit 2019 Store Manager bei Hublot und in der Boutique Frankfurt. Komme ursprünglich, das hört man, glaube ich, nicht aus Hessen, bin gebürtiger Bayer. Viele fragen immer, sind die Österreicher, wenn sie in die Boutique kommen? Den Bonus habe ich mir irgendwo behalten, dass ich dann einfach sage, ja, weil ich auch sehr grenznah zu Österreich komme und auch eine Zeit dort verbracht habe. Ich fahre gern zu meinen Eltern an Chiemsee, weil es für mich so ein Ruhepol ist auch, und habe aber damals gesagt, bis du 30 bist, musst du hier einfach aus karrieretechnischen Gründen weg. Und ich komme ursprünglich aus der Hotellerie und das ist eine sehr schnelllebige Branche. Also nach 2, 3 Jahren wechselt man irgendwo auch positionsbedingt, wenn man aufsteigt, Städte, Länder. Und es war für mich immer so ein Berufsfeld, wo ich gesagt habe, hey, kein anderes Feld gibt so einfach die Möglichkeit, die Welt zu bereisen. Ich bin jetzt nicht großberuflich durch die Welt gereist. Damals als Bartender den ein oder anderen Wettbewerb international mitmachen dürfen. Aber ich habe mich immer sehr an Deutschland gehalten, weil ich auch finde, naja, das eigene Land bietet so viel Flecken, wo man hinreisen kann. Und ich bin auch so ein Städtetrippler, mag das ganz gern und bin dann über Umwege aus München nach Berlin versetzt worden für 3 Monate in ein anderes Fünf-Sterne-Hotel der Kette. Und dann kam so der Anruf, ja, wir haben dich jetzt in Anführungszeichen nach Frankfurt verkauft für einen Monat. Und irgendwie hat es mir die Stadt echt angetan. Ich war das erste Mal in Frankfurt und dachte, meine Güte, was ist denn das für eine Stadt? Die sehe ich ja gar nicht. Aber ich habe mich sehr in diese Stadt verliebt, bin gern hier, fühle mich hier auch sehr zu Hause. Und ja, seit 2012 gab es so irgendwie diesen Running Gag zwischen unserem Bankettküchenchef und mir. Irgendwann hängt hier eine Hublot-Wanduhr. Und hat die Uhr immer fasziniert, diese Big Bang. Ich habe sie damals in irgendeinem Magazin, ich meine GQ oder sowas, gesehen und dachte, alter Schwede, also was eine Uhr, die hat mich sofort in den Bann gezogen. Und dieser Running Gag war da, hat mir beim Einstellungsgespräch niemand geglaubt, aber wie soll es auch sein? Und dann hat es geklappt tatsächlich. Also ich hatte nie wirklich die Intention, aus der Hotellerie wegzugehen. Aber wenn die Chance besteht, zu einer Marke zu gehen, die genauso im Luxussegment spielt, wie da, wo ich herkomme aus der Hotellerie, und einfach mir dieser Kunden- oder Gästekreis schon irgendwie bekannt ist, ich bin da angekommen, wo ich hin wollte. So fühlt sich's an.
Das heißt, du warst eigentlich, bevor du jetzt bei Hublot angefangen hast, noch gar nicht selbst aktiv irgendwo in der Uhrenbranche tätig, sondern bist quasi da ein Stück weit auch, ich sag mal, so ein Quereinsteiger gewesen.
Richtig. Ich hatte aber schon immer irgendwie Bezug zu Uhren, kommt auch daher, dass mein Vater immer eine Armbanduhr getragen hat. Ich erinnere mich an die erste Uhr, eine Junghans an einem Straußenband, eine Funkuhr. Und es hat mich irgendwie schon immer fasziniert. Er hatte ein paar Uhren und die habe ich dann auch immer tragen dürfen. Und so kam ich irgendwie auf Uhren, also war ein paar auf meinem Weg und ich hatte dann auch selbst ein paar. Die erste Uhr, die ich im Luxussegment hatte, war eine Breitling Navitimer und damit ging es eigentlich auch los und ist auch bis heute eine Uhr, die ich gerne, gerne sehe, die mir groß Spaß macht. Und irgendwie hatte ich immer eine Verbindung zu Uhren, weil es auch berufsbedingt in der Hotellerie schon eine gewisse Erwartungshaltung ist, dich mit Luxusgütern auseinanderzusetzen, nicht um jetzt Gäste irgendwie in Schubläden zu packen und zu sagen, ah, der hat jetzt eine Nautilus, dem kann ich im Restaurant schon eher in die Schiene was anbieten, gar nicht um zu rasten, aber man kann Leute da schon sehr auf ihre Persönlichkeit, auf ihren Stil und das, wie sie wahrgenommen werden wollen, festlegen und es macht mir nach wie vor sehr, sehr viel Spaß und jetzt, wo ich auch, sagen wir mal in Anführungszeichen, einen sehr einheitlichen Kundenkreis, der aber doch sehr unterschiedlich ist, habe, fühle ich mich da, wie schon gesagt, sehr, sehr wohl und es ist im Endeffekt nichts anderes als Hotellerie. Ich sehe Retail nicht als nur Verkaufskanal. Ich sehe es, oder ich wurde gefragt auf einem Q&A auf Instagram, hey, was braucht man, um bei Hublot starten zu können? Und da steht nie die Uhr im Vordergrund. Diese Hard Facts lernt man. Ich konnte vorher auch kein komplettes Werk definieren, nur weil ich es gesehen habe. Aber es gehören Punkte dazu, ganz vorne. Sei ein guter Gastgeber. Leute kommen zu dir in die Boutique, kommen zu dir nach Hause. Dann behandle die auch so, als würden sie zu dir nach Hause kommen. Es gibt sicherlich Boutiquen und Stores auf dieser Welt. Da wartet man erstmal, dass man Eintritt gewährt bekommt. Da sind wir anders. Zu uns kann jeder kommen und jeder ist gleich willkommen. Ich glaube, das liest man auch häufig auf Bewertungen, dass wir ganz anders an Leute rangehen, weil halt dieses Gastgebersein einfach im Vordergrund steht. Du bietest ja auch jemanden, der zu dir nach Hause kommt, was zu trinken an, bietest ihm Platz an und zeigst ihm so deine Welt auch. Zum anderen, man muss Bock auf diese Marke haben. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich suche einfach einen Job in der Uhrenbranche, finde ich Hublot oder auch andere Marken relativ schwierig, da dann irgendwie Anschluss zu finden als so jemand. Und zum Dritten ist es natürlich wichtig, einfach Luxus zu verstehen. Wir werden als sehr laute und in Anführungszeichen aggressive Marke wahrgenommen, die in eine gewisse Schiene geschoben wird, sehr urban, sehr streetlastig, was aber gar nicht so ist. Unser Kundenkreis ist echt so unterschiedlich und fahr in Frankfurt durchs Bahnhofsviertel und zähl die Hublots und zähl mal andere Marken. Also ich glaube, wir sind da in diesem Urban Street Style nicht mehr so vertreten, sondern bei uns sind Kunden wirklich Leute, die gern zu uns kommen, die durch die Marke miteinander verbunden sind und auch zur Marke verbunden sind. Und das sind eigentlich die Punkte, die man haben sollte. Wie gesagt, Hard Facts lernt man. Die hast du irgendwann aus Interesse gelernt, die habe ich irgendwann aus Interesse spätestens mit meinem Start bei Hublot gelernt. Also man muss einfach Bock auf eine Marke haben.
Okay, das heißt, du würdest schon sagen, dass dir gerade auch deine Erfahrungen in der Hotellerie eigentlich sehr geholfen haben, jetzt bei dem Einstieg auch in so einer, sage ich mal, sehr exklusiven Marke, auch wie es Hublot auch ist, weil einfach hier vor allem so diese Gastgebermentalität und diese Kundenorientierung eigentlich so wichtige Faktoren sind, die da eine Rolle spielen. Und das ist ja auch was, was ich zumindest auch bei euch immer wieder in der Boutique wahrnehme, wenn man da hinkommt. Also man wird da sehr, sehr freundlich begrüßt. Also es ist ein sehr, sehr persönlicher Umgang und das ist gleich auf so einer, ich möchte mal sagen, fast schon freundschaftlichen Basis. Man fühlt sich da wirklich einfach wohl, wenn man da hinkommt. Und ich für meinen Teil oder für mein Empfinden muss echt sagen, ich habe bisher keine Markenboutique so positiv wahrgenommen wie Hublot. Also muss ich mal wirklich sagen. Und das ist ja auch so der Grund, warum wir auch eigentlich immer so, ich glaube, so kontinuierlich auch immer so im Austausch irgendwie auch bleiben, weil es einfach Spaß macht bei euch. Und es ist einfach ja, sehr sympathisch, kommt das immer rüber.
Das ist schön zu hören. Ich definiere es immer in dem Bezug so, wir können mit der Marke viel erzählen, aber wir müssen auch noch viel erzählen. Wir haben jetzt nicht diese ellenlange Historie. Wir sind jetzt dieses Jahr 40 Jahre alt. Das ist in der Uhrenindustrie natürlich jetzt kein geschichtsträchtiger Moment, aber ja, alt wird man von allein, sage ich immer. Und was wir aber in den letzten Jahren einfach oder in den letzten 40 Jahren geschaffen haben, hat die Uhrenbranche schon, denke ich, sehr revolutioniert und auch zum Denken angeregt, dass andere Marken sagen, die uns vielleicht ja in so eine Schublade schieben und sagen, hey, da ist keine Tradition, oder auch die Uhrenliebhaber da draußen. Ich meine, wir werden, wie schon gesagt, als sehr laute Marke wahrgenommen, aber wir können sehr, sehr viel natürlich laut, aber wir müssen auch natürlich zeigen, dass wir nicht nur 45 mm sind, sondern dass wir auch 33 mm machen können, aber auch hochkomplizierte Tourbillons bauen, Minute-Repeater, all diese Sachen. Das kommt nicht so nach draußen, und darum haben wir einfach diese Missionarshaltung noch, und freuen uns natürlich, wenn wir besucht werden in der Boutique. Also jeder ist herzlich eingeladen, der Bock hat, die Marke kennenzulernen oder einfach mal sich eine Hublot anzuschauen. Und ja, da müssen wir einfach noch ran, aber wir können auch.
Jetzt hast du schon sehr, sehr interessante Punkte schon mal angerissen, und tatsächlich nimmst du mir jetzt auch ein bisschen schon fast meine erste Frage, die ich habe hier vorweg. Vielleicht gibst du hast eben schon mal die Geschichte von Hublot angesprochen, hast auch gesagt, 40 Jahre. Vielleicht gibst du einfach nochmal einen kurzen Abriss über die Marke Hublot, einfach so als Einleitung. Ich will jetzt gar nicht. Will keine große Hublot-Folge draus machen. Wir hatten ja auch schon mal über diesen Manufakturbesuch damals gesprochen, wo ich mit euch in Nyon war in der Schweiz, und haben auch da sehr, sehr viel über Hublot schon erzählt. Trotzdem glaube ich, so zum Einstieg wäre es sicherlich auch mal spannend, nochmal so einen kurzen Abriss zu haben, was, ja, so ein paar die Key Facts der Marke, 40 Jahre alt, was zeichnet Hublot so aus, und ja, wo steht ihr heute?
Ja, klar, gern. Wie gesagt, wir haben einiges zu erzählen. 1980 wurde die Marke von Carlo Groco, einem damaligen Juwelier, gegründet. Er kam eigentlich aus einer Uhrenvertriebsfamilie. Die haben damals schon einige Marken in Italien und eigentlich ursprünglich kommt die Marke aus Genf, Hublot oder MDM. Da haben sie schon, oder da ist er mit der Uhrenbranche auch schon immer in Verbindung gewesen, haben Uhren vertrieben, Uhren gebaut. Da erkennt er auch Jean-Claude Biber, weil er damals von der Swatch Group auch schon Uhren und Teile bezogen hat, dazu aber gleich. Und er hat sich irgendwann gedacht, ja, so wie es bei den meisten Geschäften ist, so, ja, das, was es gibt, ist cool, aber es ist nicht genau das, was ich will. So sind auch Marken wie Lamborghini, Ferrari entstanden. Und auch die unzähligen Gins, die heute durch die Regale geistern. Und naja, jedenfalls hat Carlo Groco irgendwann entschieden, ich will eine Uhr mit dem Gedanken, für den maritimen Sport geeignet zu sein. Sprich einfach für den Wassersport. Und er war dann irgendwie auf dieser Schiene, ein Kautschukband an Goldgehäuse zu bauen, wo viele Juweliere einfach gesagt haben, was willst du denn, salopp gesagt, mit so einem aufwendigen, teuren Material wie Gold an so einem billigen Kautschukband. Aber seine Vision war einfach, ein Band zu haben, das genauso robust ist. Und das gab es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht, weil es sonst Stahlbänder, Goldbänder und Lederbänder gab. Und ja, ein Stahlband ist natürlich geeignet für Wasser, aber ist halt auch anfällig irgendwo auf lange Sicht gesehen. Und andersrum ist ein Lederband einfach nicht fürs Wasser gemacht, was ich bis heute sehr paradox finde. Mein Alligator kommt aus dem Wasser, man sollte ihn aber nicht mit Wasser zusammenbringen. Aber desto mehr so die Schönheitssachen. Aber jedenfalls hat er diese Vision verfolgt und hat als Inspiration eben das Bullauge eines U-Boots genommen. Deswegen heißt auch die Marke Hublot, damals hieß das Modell Hublot, also aus dem Französischen übersetzt, das Bullauge. Klar wird jetzt der ein oder andere sagen, naja, da gibt es ja schon Marken, wie zum Beispiel eine Patek Nautilus, die angelehnt ist an das Bullauge, eine AP Royal Oak, die ebenfalls die Inspiration von dem Bullauge genommen hat. Aber Carlo Groco dachte sich, ein Bullauge ist rund, ein Bullauge hat ein Scharnier an einer Seite und ein Bullauge hat einen Griff. Hat das ganze Goldgehäuse dann kombiniert mit 12 Titanschrauben, die eben die Lünette gehalten haben und auch optisch einem Bullauge geglichen haben. Und so entstand die erste Uhr mit dem Modellnamen Hublot. Die Marke ist früher MDM, benannt nach seiner Frau, Marie-Danielle Montre. Und er hat sich damit schon Namen aufgebaut gehabt. Und irgendwie kam er 2003 dann auf der Baselworld wieder mit Jean-Claude Biber zusammen. Oder was heißt irgendwie? Er ging auf Jean-Claude Biber zu und meinte so, hey, die Marke ist relativ erfolgreich, aber stagniert aktuell ein bisschen. Ich brauche mal deine Unterstützung, ich brauche mal deine Hilfe. Und so kam es, dass die zusammengefunden haben, weil Jean-Claude Biber diese Idee, zwei unterschiedliche Materialien aneinander oder zueinander zu bringen, er fand diese Idee einfach so grandios und hat gesagt, hey, da muss man was draus machen. Man muss im Endeffekt diesen Modellnamen, diese Reihe zu der Marke machen. Und so kam es, dass Jean-Claude Biber 2004 dann mit eingestiegen ist und dann die nächsten Jahre dieses Art oder dieses nächste Jahr bis 2005 dieses Art of Fusion Konzept entwickelt hat, was ja bei uns unsere Ideologie, fast schon unsere Religion ist, unser Slogan, weil Art of Fusion bedeutet im ersten Ansatz nichts anderes als die Kombination von Materialien, die so nie zusammen waren in einer Uhr. Andersherum bedeutet Art of Fusion für uns auch, unterschiedlichste Menschen zusammenzubringen, unterschiedlichste, wir bringen Musik und Uhren zusammen. Wir bringen Menschen zusammen. Wir haben Lang Lang als Ambassador, mit dem wir einen eigenen Mini-Repeater-Klang kreiert haben. Wir hatten aus unterschiedlichsten Sektoren schon Brand Ambassadors. Man sieht uns eigentlich überall. Und es ist nicht, weil wir uns irgendwie aufdrängen wollen in erster Linie, sondern Jean-Claude Biber hat klar definiert, wir wollen da sein, wo Menschen sind, wir wollen da sein, wo unsere Kunden sind. Und darum sieht man uns beim Fußball. Ich werde so oft von Leuten angeschrieben, oh, ich habe Fußball geguckt und dann war Spielerwechsel und dann war da eure Tafel. Ja, das ist einfach, wir sind überall und das bedeutet Art of Fusion. Aber er hat das Thema in erster Linie mit diesen Materialien aufgebaut und 2005 kam dann die erste Art of Fusion Uhr, wie wir sie heute kennen, die Big Bang in der 44er Variante. Und Big Bang beschreibt bei dem Modell nicht unbedingt die Größe. Ich meine, heute ist 44 mm keine Riesengröße mehr, aber wenn du ein paar Jahre zurückgehst, war 44 mm so, wow, nee. Und der Name Big Bang kommt tatsächlich daher, dass Kautschuk und Gold das erste Mal nach dem Big Bang, nach dem Urknall, wieder verbunden waren. Nach dem Urknall ist Kautschuk in dem Baum und Gold unter die Erde. Und mit The Art of Fusion 2005 war es das erste Mal, dass die Materialien wieder zusammen waren. Und so entstand im Endeffekt dieser Mythos Art of Fusion, den Jean-Claude Biber ja bis ins Letzte gesponnen hat. Dieser Mann ist ein Genie für mich. Wir haben gestern kurz ja mal gesprochen, wo ich gesagt habe zu dir, ich möchte sein Knowledge, ich möchte alles, was dieser Mann über Uhren weiß, haben. Aber wenn ich mir vorstelle, dieser Mann steht in unserer Boutique und wäre im Endeffekt nicht Jean-Claude Biber, sondern ich, und geht mit dieser Inbrunst und dieser Energie in ein Beratungsgespräch. Viele würden sagen, um Gottes Willen, was ist das für ein Kerl, der in dieser Boutique steht? Entweder sagt er, geh da hin und guck dir das an zu seinen Freunden, oder er sagt, Gottes Willen, geh da nicht hin. Aber nur so ist diese Marke genau das geworden, was sie heute ist. Und ich bin seit jeher der Meinung, ein Business funktioniert nur durch langen Atem. Viele geben irgendwann auf, aber Jean-Claude Biber war so gepackt und hat bis heute nicht aufgegeben. Und das hat die Marke eigentlich genau zu dem gemacht.
Also eigentlich auch sehr, sehr spannend. Ne? Da hat Jean-Claude Biver hat letztlich ein gewisses Potenzial gesehen, also in einer Marke, die es ja auch schon vorher gab. Also viele wissen das ja gar nicht, dass das Hublot eigentlich schon, also viele kennen Hublot eigentlich ja erst so seit den letzten 15, 16 Jahren. Also 2004 hatten wir ja gerade eben drüber, oder hast du gerade eben gesagt, kam die erste Big Bang raus. Das ist aber die Marke trotzdem eigentlich schon doch in Anführungszeichen so viel länger, auch wenn es jetzt in der Welt der Uhren oder der großen tradierten Uhrenmarken jetzt gar nicht so alt ist, aber trotzdem halt schon seit 1980 gibt. Eigentlich sehr, sehr spannend. Das heißt, er hat da irgendwie was gesehen, hat da was erkannt und hat gesagt, das ist spannend und da hat er ein Potenzial gesehen, hat das letztlich auch groß gemacht. Und ich meine, heutzutage kennt jeder jeder, der sich mit Uhren beschäftigt, irgendwie Hublot. Die einen finden es gut, die anderen nicht. Das ist ja alles okay. Ich glaube, das ist auch eine Marke, die in gewisser Art und Weise polarisiert. Aber es ist da was geschaffen worden, was eigentlich, wo man vielleicht vorher gar nicht das Potenzial gesehen hat und was aber jetzt sich zu einem Riesending, sage ich mal, auch entwickelt hat. Ne? Und die Big Bang ist natürlich so das Aushängeschild. Ich meine, du hast sie heute auch am Handgelenk, aber auch davon abgewandelt gibt es ja auch verschiedenste Versionen und Varianten und auch gerade was so spannende Komplikationen anbelangt. Habt ja mittlerweile auch eigene Manufakturwerke, was man euch lange ja auch irgendwie so vorgehalten hat, dass es immer nur irgendwie Ether-Werke sind oder sowas. Also ich glaube, das ist mittlerweile echt ein Riesending und einfach unglaublich spannend. Was mich jetzt mal interessieren würde, wir wollen jetzt heute auch so ein bisschen über das Thema Boutique sprechen. Seit wann gibt es denn Hublot-Boutiquen und wie kam es dazu? Also warum hat sich Hublot entschieden, ich verkaufe meine Uhr nicht nur irgendwie durch Konzessionäre, das heißt durch Händler, die irgendwie denen ich die Erlaubnis gebe, meine Uhren zu verkaufen, sondern warum hat sich die Marke immer gedacht, okay, ich trete selbst an den Kunden heran?
Wenn du es so betrachtest, alle diese Luxus-Einkaufsstraßen dieser Welt sind ja irgendwo auch ein Ort, wo man sich platziert, um auch irgendwo wahrgenommen zu werden. Ich habe, bevor wir jetzt gesprochen haben oder sprechen, mir noch ein Video von Jean-Claude Biber angeschaut, wo er auch sagt, naja, wir hatten damals die Idee, nicht nur in Multi-Brand-Stores zu agieren, sondern wirklich auch uns plakativ auf eine Luxus-Einkaufsmeile zu stellen. Und damals, 2007, haben wir die erste Monobrand-Boutique in Paris eröffnet, die Boutique Vendôme. Und ein Jahr später hat Jean-Claude Biver, respektive Carlo Groco, die Marke an LVMH verkauft. Warum ich das kurz so abreiße oder umreiße, ist, Jean-Claude Biver hat ganz einfach die Strategie und hat gesagt, naja, wenn du vergleichst, du bezahlst so und so viel an den Eigentümer, in dem Fall war es LVMH tatsächlich, dem das Gebäude gehört, und eine Marke von LVMH bezahlt denselben Preis, wer wird natürlich bevorzugt? Die eigene Marke natürlich, da kannst du machen, was du willst. Und ich glaube, dass daraus natürlich, abgesehen von den Ressourcen, die sich plötzlich eröffnen für eine Marke, wenn sie zu LVMH oder einer Gruppe gehört, dass da schon viel mitgespielt hat. Aber warum macht man Monobrand-Boutiquen? Klar, um irgendwo visuell wahrgenommen zu werden, um auch ein gewisses Statement zu setzen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass auf einer Goethestraße zum Beispiel oder Maximilianstraße, da schreibt ja keine Marke drunter Luxusbrand oder ähnliches, weil ich finde immer auch bei Hotels damals, sobald du drunter schreiben musst, wir sind Luxushotel, versuchst du was zu sein, was du nicht bist. Und drum gibt es diese Luxusstraßen. Und wenn du dort platziert bist, ist es schon genug Aussagekraft, ja, wir sind Luxus. So, und warum setzen wir auf Monobrand-Boutiquen und auf lange Sicht gesehen auch ausschließlich auf Monobrand-Boutiquen? Das heißt, es wird noch vereinzelt Konzessionäre geben. Klar, diese Wege muss man irgendwo auch noch haben. Aber es ist schon, so Monobrand-Boutiquen haben nur Vorteile. Zum einen, du hast Leute wie mich oder den Rest des Teams, die ausschließlich für diese Marke brennen. Du hast perfekt ausgebildete Leute. Du hast Leute, wie schon gesagt, die Bock auf diese Marke haben und die auch als Ambassador nach draußen gehen. Wenn ich mir Multibrand-Boutiquen anschaue, da geht es im ersten Sinn, wenn man sich bei so einer Marke bewirbt, ja darum, ich will einen Überblick über die ganze Industrie, vielleicht als Einstieg. Oder man hat sich nicht auf möglichen Brand festgelegt. Aber ja, man muss die Leute, und das glaube ich ist so ein Machtkampf, wenn man in Multibrand-Boutiquen als Marke erfolgreich sein will, dass man die Leute dort auch wirklich schult, trainiert und alles macht und eine Botschaft im Endeffekt schafft, eine Brand Embassy, wo Leute dann auch wirklich deinen Brand verkörpern, was aber dann wieder irgendwie ein Multi-Brand-Betreiber würde sagen, naja, cool, dass du jetzt so einen Fokus auf Hublot hast und Gas gibst bei der Marke, aber irgendwie leiden die Verkäufe unter der anderen Brand so ein bisschen. Gut, lasse ich dahingestellt, ist jetzt nicht in erster Linie meine Herausforderung. Ich kümmere mich nur um die eine Marke mit meinem Team. Und ja, wie gesagt, man geht in eine Boutique, man hat jemanden, der direkten Kontakt zur Marke hat, sei es jetzt nur bei einer Revision, bei einem Bändertausch. Wir können auch in Frankfurt haben wir die gute Situation, dass unser Headquarter LVMH Watches Jewelry in Oberursel sitzt. Das heißt, wir haben super schnelle, kurze Wege. Sollte irgendein Band, sagen wir mal, du kommst rein mit einer Uhr und sagst, boah, ich muss in 3 Stunden im Flieger sitzen, aber ich wollte noch dieses eine Band. Ja, dann kann ich mich auch unter gegebenen Umständen ins Auto setzen, nach Oberursel fahren und dir dieses Band holen. Oder du brauchst noch ein Geschenk für irgendjemanden, sagt, der will diese Uhr. Wenn sie in Oberursel ist, kann ich da mit dem Auto hinfahren. Also da haben wir einen großen Vorteil. Klar, München und Berlin haben jetzt nicht die Nähe, aber allgemein in Central Europe oder Deutschland ist es schon ein großer Vorteil. Aber abgesehen davon, wir haben alle sehr engen Kontakt zu den Headquarters innerhalb der LVMH, sei es andere Brands wie Fendi, Berluti oder Louis Vuitton. Die haben ja auch kurze Wege zu den Marken direkt und können viel, viel machen. Oder wie wir nach New York geflogen sind, das war jetzt kein riesen bürokratischer Akt. Da kann ich mich auch glücklich schätzen, dass wir sehr, sehr viele Freiheiten bekommen und ich uns als Team schon als Geschäftsführer dieser Boutique sehe. Für mich erstreckt sich die Welt von Hublot natürlich weltweit, aber in erster Linie als Geschäftsführer von Frankfurt so gesehen auf den Raum Hessen. So. Und ja, wie gesagt, es gibt schnelle Wege. Wir haben keine Bürokratie gehabt, irgendwie in die Schweiz zu fliegen. Die Schweizer sind auch super offen und sagen, macht das klar, kommt zu uns. Und natürlich ist abgesehen von den ganzen kurzen Wegen auch die Möglichkeit, dir einen gewissen Service bieten zu können, eine Experience bieten zu können, weil wir eben diese kurzen Wege haben, seien es Events, wo wir dich zu einladen oder den Kunden, einfach in diese Hublot-Welt, man kann so eine Welt nur schaffen, wenn es schnell geht, wenn man kurze Wege hat. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, richtig, aber auch wahrscheinlich nur dahingehend, weil Rom nicht an Oberursel lag. Nein, Quatsch. Ja, ich bin ein großer Freund von diesen Monobrand-Boutiquen, einfach, weil es hat ja auch einen gewissen Flair, wenn man über so eine Luxusstraße geht. Man kann wirklich sich mit dem Brand auseinandersetzen, wenn man ins Schaufenster guckt. Man kann einfach mal reingehen und sich mit den Leuten, die direkt von der Marke kommen, unterhalten. Und man weiß, dass einem die keinen Quatsch erzählen. Also in Multi-Brand-Stores ist es immer so, dass natürlich vielleicht Provisionen auf irgendwas sind und man ist immer geforst, dann eher in die Richtung zu verkaufen oder man ist sehr schnell voreingenommen in irgendeinem Preissegment, weil der Kunde sagt, hey, ich wollte mir mal so und so eine Uhr für den Preis anschauen. Unsere Idee ist, dem Kunden einfach Hublot zu zeigen und da kann er in der Monobrand-Boutique einfach perfekt eintauchen.
Also sehr, sehr spannend. Also du hast gesagt, erste Hublot-Boutique 2007, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Und es war auch initiiert oder auch da wieder eine Idee von Jean-Claude Biber gewesen, der gesagt hat, okay, wir wollen quasi direkt an den Kunden herantreten. Ich bin jetzt ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt ganz richtig auf die Kette bekomme, aber aus meiner Sicht war er dann ja eigentlich da auch schon wieder, sage ich mal, ein Stück weit ein Vorreiter, weil gerade dieses Thema mit Boutiquen oder dass Uhren, Marken eigene Boutiquen aufmachen, das kam ja sehr, sehr stark in den letzten Jahren hoch. Also weil auch gerade sich einige große Marken entschlossen haben, mehr auf das Boutique-Konzept überzugehen. Also ich weiß da vor allem, also seit 2017, 18 war da vor allem AP oder MAPG sehr oder in aller Munde, als sie plötzlich gesagt haben, okay, wir gehen sukzessive aus Konzessionären raus und bauen unsere eigenen Boutiquen auf. Also zum Beispiel jetzt hier Goethestraße in Frankfurt gibt es ja eine. Dann gibt es viele andere Marken, die auch nachgezogen haben oder auch in den letzten Jahren Boutiquen aufgebaut haben. Also ich denke zum Beispiel jetzt mal an Omega oder auch Breitling oder zum Beispiel bei euch der Goethestraße gibt es IWC, die sind auch relativ nah dran. Dann hast du halt klar so Läden zum Beispiel wie jetzt Bulgari oder Cartier, gut, die verkaufen jetzt nicht nur Uhren, sondern halt auch viel Schmuck und sonstige Accessoires, Lederwaren und so weiter, die dann aber auch sehr stark auch auf sich auf Boutiquen auch fokussieren. Aber gefühlt, also ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ist es halt gerade in den letzten Jahren sehr, sehr intensives Thema geworden. Und mit 2007 wart ihr dann ja eigentlich da auch schon wieder so eine Art Vorreiter, was sowas anbelangt.
Definitiv. Also, wenn ich Jean-Claude Biber, es ist einfach, er hat Hublot geschaffen, ich muss ihn zitieren. Seine Vision für Hublot ist immer: be first, be different, be unique. Du kannst nicht in jedem Fall Erster sein. Du kannst nicht immer alleinstehend sein. Du kannst nicht immer anders sein. Aber eins dieser Faktoren muss immer dabei sein, um ein erfolgreiches Konzept zu haben. Und wenn du das adaptierst, dann egal was, wird es funktionieren. Und ja, unsere Boutiquen, ja, wenn ich so sagen mag, wie du, 27, wir waren schon irgendwo die Vorreiter mit diesen Monobrand-Boutiquen. Ob wir die allerersten waren, lasse ich denken. Aber wir waren so in der Weise be first, different absolut, weil unsere Marke zu dem Zeitpunkt sicherlich schon wahrgenommen wurde als Luxusbrand. Wir haben auch viele Preise damals bekommen und wurden auf der Baselworld auch für unsere Big Bang damals in Anführungszeichen gefeiert. Viele kamen und gesagt, oha, völlig neu. Und natürlich ist es einzigartig und anders, weil wir natürlich als junger Brand trotzdem ohne Tradition, ohne Großtradition, auf so einer Luxusmeile einfach unseren Platz haben und unseren Platz gefunden haben. Also da denke ich, trifft es das doch ganz gut.
Dazu jetzt noch eine Frage. Kannst du mir sagen, wie viele Hublot-Boutiquen es weltweit gibt und vielleicht auch im Vergleich dazu, wie viele Konzessionäre kann man das ganz grob benennen? Also Frage eigentlich deshalb jetzt oder Frage zielt darauf ab, welchen Anteil machen Hublot-Boutiquen von der Gesamtheit der Hublot-Verkaufsstellen quasi aus?
Ein Großteil würde ich sagen. Wir wachsen da sehr, sehr stetig, aber bewusst. Klar, es ist ein schnelles Wachstum, genauso wie Leute wahrnehmen. Wir haben die 100. Limited Edition, dazu würde ich gerne nachher noch ein bisschen eingehen, gelauncht. So kommt es auch in den Medien wirklich so: hey, Hublot hat eine neue Boutique gemacht. Es ist ein Großteil. Wir sind jetzt knapp bei mehr oder weniger 80 Boutiquen. Klar, Konzessionäre sind Wempe, dann haben wir Kutter, dann haben wir Wagner, ganz klar. Also man kann nicht in jeder Stadt eine Boutique eröffnen, was natürlich schön wäre, wenn wir in Städten wie Hamburg, Stuttgart etc. Boutiquen eröffnen könnten, aber manchmal dauert es einfach. Und selbst ich nehme es immer von meinem damaligen Chef oder dem Eigentümer der Marke Rocco Forte. Er hat gesagt, wenn wir irgendwo ein Hotel eröffnen, dann in der besten Lage, in dem einzigartigsten Hotel. Und das klingt schon wieder be first, be different, be unique mit. Also es zieht sich durch alles. Aber natürlich muss man teilweise auch warten, bis Standorte frei werden. Oder es lohnt sich einfach nicht, weil es nicht die beste Lage hat. Und ja, Stuttgart, viele kommen aus Stuttgart zu uns, was mich freut, weil es ist jetzt nicht um die Ecke. Andererseits auch aus Mannheim oder teilweise fahren die Leute auch einfach aus den entlegensten Orten nach Frankfurt, worüber ich mich sehr freue. Aber klar, du brauchst deine Kanäle irgendwo noch in Deutschland. Ich kann jetzt nicht für die ganze Welt irgendwie sagen, welche Konzessionäre wo platziert sind. Aber du brauchst in gewissen Orten einfach auch Vertreter, was aber auf kurz oder langfristig schon die Strategie ist, da konzentrierter drauf zu wirken. Also klar, Marken wie AP machen nur noch eigene Retail-Boutiquen. Richard Mille, absolut nur eigene Boutiquen. Es wird, aber da habe ich am wenigsten Einfluss als Boutique-Mitarbeiter, es wird wahrscheinlich irgendwann auch um Hublot so kommen.
Okay, das heißt, ich höre raus, also aktuell habt ihr weltweit 80 Boutiquen, wahrscheinlich auf allen Kontinenten und dann immer halt in größeren Städten und sehr zentralen und guten Lagen, so wie du es beschreibst. Aber das Ziel ist schon auch, dass man dieses Netzwerk der Boutiquen noch weiter ausbaut und wenn mal irgendwie eine gute Lage frei wird oder so, dann seid ihr dann auch da immer sehr daran interessiert, euch dann noch weiterhin auch zu positionieren. Aber ich habe auch verstanden, es ist natürlich auch schwierig und man kann natürlich nicht in jeder Stadt eine Boutique aufmachen. Klar, es ist natürlich auch ein Kostenfaktor sicherlich und insofern ist auch der Weg über den Konzessionär immer noch natürlich ein valider Weg für euch und auch ein wichtiger Weg für euch als Marke.
Absolut, ja.
Weil genau das wäre jetzt im Grunde auch die nächste Frage. Also du hattest jetzt schon sehr viel über die Vorteile beschrieben. Also es ist halt, oder so zusammenfassend war es halt auch so ein großer Aspekt halt, dass man quasi den Kunden in die Markenwelt hereinlassen kann und eigentlich ihm auch viel direkter diese Marke transportieren kann, als ich es jetzt in einem Multibrand-Store habe, wie es jetzt, weiß ich nicht, Wempe, Rüschenbeck und so weiter sind. Das heißt also, wenn ich zu euch in die Hublot-Boutique reinkomme, dann kriege ich 100% Hublot und kriege alles rund um die Marke von euch vermittelt und ihr seid speziell auf diese Marke geschult. Wenn ich jetzt zu einem großen Konzessionär gehe, kommt es immer darauf an welchen Mitarbeiter gerate ich. Sicherlich gibt es hier auch viele Konzessionäre, die machen da sehr guten Job und die kennen sich gut mit einzelnen Marken aus, aber ich kann genauso halt auch in den Mitarbeiter geraten oder vielleicht an einen Konzessionär geraten, der sich jetzt eben nicht so stark auf Hublot zum Beispiel fokussiert. Und wenn ich dann da spezifische Fragen habe, dann kriege ich die nicht 100% beantwortet oder auch nur ungenau. Und sie haben vielleicht auch ein Interesse, vielleicht auch was anderes eher zu verkaufen. Das heißt also, für eine Marke, verstehe ich, ist es durchaus im Interesse, eigene Boutiquen aufzumachen. Würdest du aber sagen, oder so wie das klingt, wäre ja dann eigentlich die Boutique das ideale Konzept für alle Hersteller und Marken. Würdest du sagen, es lohnt sich wirklich für jede Marke oder muss ich da, oder gibt es Marken, wo man sagt, also ohne jetzt, dass wir den Namen nennen, aber oder macht es nicht Sinn für jede Marke eigentlich jetzt eigene Boutiquen aufzumachen? Weil sonst wäre es ja wirklich so, wir hätten in den großen Städten, keine Ahnung, am Ende 20 verschiedene Boutiquen von einzelnen Uhrenherstellern. Macht das Sinn oder wäre das auch nicht der richtige Weg?
Ich denke, dass es sich grob aufs wirklich Luxus-Uhrensegment bezieht. Es gibt viele Premium-Marken. Ich mag den Begriff eigentlich nicht, weil entweder bist du gut oder du bist es nicht. Das ist wie pünktlich und zu spät kommen. Aber es gibt natürlich nennen wir es hochpreisige oder absolute Top-Notch-Preise. Dann gibt es aber auch Uhren, die für Premium-Preise in Anführungszeichen 3.000, 5.000 Euro, was sehr, sehr viel Geld ist, brauchen wir nicht reden. Auf diesen Straßen herrschen natürlich dementsprechend in dieser Lage hohe Mieten und ich weiß nicht, ob es sich lohnt für eine kleine Marke, sagen wir mal, ein Microbrand entschließt sich, einen eigenen Laden zu machen, dann würde ich aus Marketing-Sicht wohl eher sagen, man macht einen Pop-Up-Store, man platziert sich irgendwo mit, weil es einfach, es ist kosteneffizienter, als sich auf einer Luxus-Einkaufsmeile zu platzieren. Klar ist es, wie schon anfänglich gesagt, es steht indirekt Luxus auf dem Schild, aber es ist wahrscheinlich hardcore zu stemmen als Microbrand, wenn ich es als Beispiel behalte, da wirklich auf lange Zeit effektiv und wirtschaftlich zu arbeiten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es sich lohnt für jede Marke. Zumal gibt es ja auch Kunden, die jetzt zu Multibrand-Stores gehen, weil sie auch nicht genau wissen, sie haben ein gewisses Budget, sagen wir mal, jemand will eine Uhr für 500, 600 Euro kaufen oder 1.000. Der wird jetzt nicht auf die Goethestraße gehen, um Boutique aufzusuchen, weil er genau weiß, so wie der Schild Luxus, okay, da kriege ich für mein Budget nichts, aber er sagt, ich weiß noch nicht so recht, was ich möchte. Ich habe da ein gewisses Budget, dann ist es doch cool, wenn man in einen Multibrand-Store gehen kann und da ist jemand, der sagt, hey, pass auf, wir haben das und das hier. Habe ich auch schon erlebt bei Multibrand-Stores, dass ich hingegangen bin, haben wir es angeschaut und dann kriegt man da unterschiedlichste Uhren hingelegt für das Preissegment. Und für jemanden, der einfach noch nicht weiß, was er genau möchte, ist es das Perfekte. Also selbst wenn ich das mit dieser Schwellenangst in eine Boutique zu gehen auch nochmal irgendwie in Verbindung bringe, das herrscht nach wie vor und das versuchen wir, ich kann nur von der Hublot-Boutique sprechen, sehr, sehr krass und intensiv abzubauen. Zu uns kann jeder kommen. Also ich habe von den 17-Jährigen bis zu 80-Jährigen und bei den jungen Leuten fasziniert es mich schon enorm, dass ich bin mit 17 Jahren in keine Luxusboutique gegangen, muss ich dir sagen. Aber so ändert sich das alles. Und wenn die Jungs kommen, na klar zeige ich denen Uhren oder präsentiere ihnen die Marke. Andersrum auch jeder Altersklasse. Also aber die Schwellenangst ist dann natürlich da. So würden auch die wenigsten natürlich in eine der Loti-Boutique gehen zum Beispiel, weil einfach man weiß nicht, wie werde ich da wahrgenommen, darf ich da rein. Mir ist es auch schon passiert, dass ich abgewiesen wurde, weil ich eine Jeanshose anhatte. Also ich meine...
Das ist aber bei dir ein seltener Fall. Also wer dich kennt, der weiß ja, du bist immer unglaublich schick angezogen. Also du bist ja wirklich, also Style on point, ja.
Danke dafür. Heute nicht. Heute bin ich tatsächlich in der Jeans. Obwohl ich meine Anzüge sehr liebe und die letzten Wochen bis zur Öffnung der Boutique echt entgegengefiebert habe. Und dann so, es muss jetzt mal wieder losgehen, ja.
Sorry, kurzer Exkurs, ja. Aber du hast tatsächlich jetzt einen spannenden Punkt angesprochen, das Thema Schwellenangst. Ich hatte da auch zum Beispiel jetzt mit dem Tim Stracke von Chrono24 schon mal drüber gesprochen, gerade was so vielleicht auch die Vorteile von Online-Handel sein können im Vergleich zu dem Weg über klassische, über den stationären Einzelhandel, Konzessionäre. Ich habe da auch mit dem Alexander Weber vom Juwelier Weber drüber gesprochen, dieses Thema Schwellenangst. Weil gerade, ich sag mal, so eine Boutique oder so ein Konzessionär, sind ja oftmals so, ja, das wirkt sehr, sehr steif auf dem ersten Blick. Das wirkt so, da ist halt eine Hürde wirklich. Also ich stehe vor diesem Laden und ich habe da erstmal Respekt davor. Und ich muss auch zum Beispiel sagen, ich wäre mit 18, glaube ich, auch nicht in eine Boutique rein. Also wahrscheinlich auch nicht bei euch damals. Ich wäre aber genauso wenig auch nicht zu einem Wempe oder Rüschenbeck oder sowas rein, einfach weil ich da zu sehr Respekt gehabt hätte, muss ich einfach sagen, weil ich hätte gedacht, oh Gott, ja, was soll ich, kleiner Pimpf, in Anführungszeichen, mit meinem bisschen Ersparten da, was ich mir vielleicht über die letzten Geburtstage und von Oma und sowas zusammengespart, was soll ich denn da denen erzählen, ja, die lachen mich doch aus. Jetzt erlebe ich aber bei euch, du hast ja auch gesagt, ihr habt auch immer wieder junge Kunden und es kommen viele junge Leute rein, ihr seid ja auch sehr offen. Das ist auch so ein bisschen bei euch im Konzept, oder? Dass ihr offen seid, dass ihr die Leute willkommen heißt? Oder was macht ihr gegen dieses Thema Schwellenangst? Also wie bekommt ihr die Leute auch in die Boutique rein?
Ich meine, du hast es ja selber erleben können, oder wir, dass unser CEO Ricardo Guadalupe, als wir in Nihor waren, wirklich auch zu uns kam und gefragt hat, hey, wie geht's euch? Ist alles gut bei euch? Wie gefällt's euch? Ich meine, das zieht sich von oben bis unten durch. Wenn wir einen guten, erfolgreichen Tag hatten und wir verschicken abends unseren Report, dann kommt um 10 Uhr abends noch eine Mail von unserem Director of Retail, der einfach sagt, hey, mega. Da merkt man schon, es ist von oben bis unten einfach, es zieht sich durch, dass man offen ist. Und du hast es ja auch erlebt in der Manufaktur, man kann alles sehen, man kann alles fotografieren, man ist überall willkommen und das versuchen wir in der Boutique einfach, oder das leben wir genauso. Ich meine, uns wird so vorgelebt und wir suchen uns auch, wir haben uns Anfang des Jahres ja neu formiert als Team und mir war es wichtig, dass in dem Team einfach einzelne Charaktere sind, die nicht straight genau nach Vorlage arbeiten, mit Leuten umgehen können. Auch ich als Bayer könnte sagen, mit Mundart, wenn ich hier in Hessen mit Mundart bayerisch anfange, dann natürlich, da ist dann Schwellenangst da, weil der Hesse sagt, den verstehe ich nicht. Ja. Aber wir versuchen sehr offen rauszugehen und selbst wenn ich vorm Schaufenster, wenn Leute reinschauen und ich merke, hey, die diskutieren über eine gewisse Uhr, ja, dann gehe ich doch raus und lade sie ein, in die Boutique zu kommen und die Uhr zu sehen. Die meisten sagen dann natürlich, weil sie denken, ah, da kommt jetzt ein Verkäufer, der will was verkaufen. Aber hey, ich sage dann, kommen Sie rein, ich zeige Ihnen die Uhr gern live. Das ist überhaupt keine Verbindlichkeit. Und ja, man muss das auf eine gewisse Art und Weise charmant verpacken können, dass die Leute dann auch wirklich sich drauf einlassen. Aber am Ende des Tages, sobald du sie in der Boutique hast, und dann nicht hardcore drauf gehst und hier geht keiner raus ohne eine Uhr, dann fühlen die sich auch wohl und haben Spaß, das Produkt kennenzulernen. Du wirst auf Leute stoßen, die sagen, nee, gefällt mir gar nicht. Aber er ist ja nicht selbst reingekommen. Er stand vielleicht mit seiner Frau oder sie mit ihrem Mann und Kind vorm Fenster und haben über eine, wie es uns oft passiert, die Yellow Sapphire Spirit of Big Bang diskutiert. Ah, sieht aus wie Plastik und hier. Und die Leute hole ich und dann können die diese Uhr kennenlernen und sehen. Und dann habe ich die, wenn ich es schaffe, denen die Art of Fusion verständlich zu machen, dann ist es der erste Schritt. Und die Leute sollen doch keine Angst haben, in eine Boutique zu gehen. Klar, ein Respekt muss da sein, aber so wie wir Respekt vor unseren Uhren haben, aber keine Angst. Also du kannst bei uns auch im Normalfall jede Uhr probieren, und wenn du vor dem Fenster stehst und sagst, die Yellow Sapphire, ja, was ist das für eine Uhr? Probier sie an. Anders komme ich ja nicht ran. Auch auf Instagram und Social Media sind wir ja, glaube ich, die einzige Marke, die wirklich für jeden Standort ein eigenes Profil hat und da auch wirklich aktiv agiert. Genauso wie auf meinem Profil. Ich kriege so oft mit, dass Leute sich so freuen, was mich da freut, wenn ich eine Einladung ausspreche oder schreibe, so, hey, komm vorbei, wenn du in der Stadt bist. Ja, warum denn nicht? Also da sind wir, glaube ich, auch eine der ersten Marken, die wirklich aktiv drauf pocht und Gas geben will, was sich aber auch dann in dem ganzen Low-Lifestyle widerspiegelt.
Vielleicht kannst du dieses Thema mit dem Hublot-Lifestyle auch nochmal aufgreifen. Also was natürlich bei euch immer so ein großes Ding ist, ist auch gerade so diese Hublot-Welt mit Events. Du hattest vorhin zum Beispiel auch schon mal Fußballspiele und sowas angesprochen. Wir beide waren zusammen mal in Nyon gewesen, wo du gesagt hast, hey, komm mit, ich lade noch irgendwie ein, zwei Kunden ein und wir fliegen runter und schauen uns die Manufaktur an. Hol uns da mal ein bisschen ab. Also das sind jetzt sicherlich auch Vorteile, die ihr jetzt bieten könnt, gerade auch im Vergleich zu Konzessionären zum Teil auch. Also sicherlich kann der ein oder andere auch irgendwie Events oder sowas organisieren, aber ihr seid ja natürlich sehr nah an dieser Marke dran und könnt da vieles bieten. Was macht ihr da so und für wen macht ihr das? Und ja, erzähl uns da mal ein bisschen was.
Klar, jede Marke macht irgendwo Events, Boutique-Events auch. Natürlich, du willst die Leute auch in die Boutique bringen, aber andererseits, ich sehe eine Hublot-Uhr, egal welcher Preisklasse, weil viele denken immer, ja, wenn ich eine Classic Fusion im Einstiegspreissegment kaufe, dann gehöre ich vielleicht nicht zu dem Kreis der Leute, die eingeladen werden. Völlig falsch. Sobald du dir eine Hublot-Uhr in einer Boutique kaufst, gehörst du zur Hublot-Familie. Wir nennen das Hublotista. Zum einen werden wir dich natürlich lokal auf Events einladen, sei es zu einem Konzert von Lang Lang, der ja Brand Ambassador ist, sei es zur Formel 1, internationale Events, wie zum Beispiel letztes Jahr in Abu Dhabi das Formel 1 Rennen, da war eine riesen Hublot-Yacht mit kompletten Branding. Dort waren dann Formel 1-Fahrer drauf. Dort war unser DJ Teddy O, der weltweit mit den größten Musikern zusammenarbeitet, der aber auch unser DJ ist, weil Herr Guadalupe ihn einfach sehr, sehr geil findet. Der hat da aufgelegt. Du konntest als Kunde hin, natürlich. Und natürlich haben wir dich eingeladen. Und das funktioniert dann aber auch wieder über dieses Hublotista-Netzwerk. Das heißt, du als Kunde wirst mit deiner Uhr registriert, was zum einen natürlich mit der Garantie zusammenhängt, die bei uns 2 Jahre plus ein weiteres in der Boutique zusammenhängt. Und mit dieser Registrierung hast du Zugriff auf diese Hublotista-Seite und kannst dort, sagen wir mal, du bist heute in New York, und siehst dann auf dieser Webseite, hey, DJ Snake oder die Hublot Boutique Fifth Avenue macht ein Event, dann meldest du dich da selbstständig an, ohne großen Act. Die haben dich auf der Gästeliste in dem Moment und du gehst dahin. Was aber auch viele Kunden schätzen, ist dieses, dass wir, wie Art of Fusion auch der Gedanke ist, Leute zusammenbringen. Aus Kunden, die wir zusammengebracht haben durch ein Event, die sich kennengelernt haben, haben sich auch teilweise Freundschaften entwickelt, die fliegen heute zusammen in Urlaub. Also es ist aber nicht nur das, sondern, und da haben wir, oder meine Erfahrung aus der Hotellerie ist ja immer dieses, die Extrameile gehen. Für mich ist es nicht dem Kunden, weil er jetzt sagt, er hätte gern Sprudelwasser, wir haben nur Stilles zum Supermarkt zu rennen und einen Sprudel zu holen. Das ist für mich keine Extrameile, das ist Service, das gehört zum Grundgedanken. Aber so dieses, ich sehe auf ein Kunde von mir, dem folge ich auf Instagram beispielsweise, und sehe, er ist gerade in irgendeiner Stadt auf der Welt, wo ich aus meiner Hotelleriezeit oder meinem Netzwerk jemanden kenne, und der sitzt an der Bar, macht ein Foto von einem Drink, und ich rufe den Kollegen, den ich da kenne, an und sage, hey, ist ein Bekannter von mir, schick dir mal ein Glas Champagner, und sage ihm schöne Grüße. Das sind Sachen, jeder unserer Kunden kann sich diese Sachen natürlich kaufen. Ein Glas Champagner kann sich jeder leisten. Kommt drauf an, wo. Aber im Normalfall ja. Aber dieses Detail, dass du irgendwo auf der Welt was von mir aus der Boutique Frankfurt bekommst, ohne dass wir jemals über das gesprochen haben, das ist genau das Unbezahlbare. Oder wir haben Kundenpärchen, die haben geheiratet auf einer Insel weit, weit im Wasser, und ich habe den Strauß Blumen im Namen des Teams geschickt. Mein Glück war natürlich, dass die Guest Relation Managerin von dem Hotel auf dieser Insel auch eine Deutsche war. So konnte ich relativ schnell agieren. Und dann haben die völlig überrascht mir ein Bild von dem Strauß geschickt und sagen, was ist denn bei euch los? Also das ist so genau diese Hublot-Welt. Natürlich kann das jede andere Marke machen. Aber für uns ist ein Get-Together mit Champagner und Snacks kein Event in dem Sinn, sondern es geht wirklich um diesen Lifestyle. Und deswegen sind wir überall, wo viele sagen, ihr seid echt überall. Und ja, natürlich. Und das ist ja auch das Positive dann. Du bist Fan von Fußball. Wir nehmen dich mit zur EM. Du willst einmal Ferrari live am Hockenheimring erleben. Du bist dabei. Und das ist auch wieder das. Natürlich sind wir überall, wie ich gesagt habe. Aber das ist auch Netzwerk. Und Netzwerk ist in der heutigen Zeit so unentbehrlich. Nicht mal für Geschäfte, sondern einfach auch Leute zu kennen, die wieder wen kennen. Und nicht jeder ist der geborene Netzwerker, ganz klar. Aber genau diese Concierge-Services, wie ich es schon beschrieben habe, so dieses, du bist irgendwo und ich kenne jemanden und der tut dir was Gutes, oder du brauchst noch einen Tisch irgendwo, du brauchst heute Abend noch kurzfristigen Schneider, oder ein Kunde sagt, oh, wir haben noch kein Zimmer gebucht. Genau das ist das, was Hublot auszeichnet. So dieses, ja, du betrittst eine Welt und du hast ein Eintrittsbändchen in Form einer Uhr und du bist part of the world und du gehörst dazu, egal wer du bist, woher du kommst, was für eine Uhr hast. Und es schaffen wenige Marken. Das ist aber auch diese, mir kommt so vor, dass viele andere Marken einfach an der Tradition zu sehr festhalten und auch so ein Mysterium um ihre Marke schaffen wollen. Und das ist irgendwie, ja, wir sind auch mysteriös in einer gewissen Weise, aber wir wollen ja natürlich den Leuten die Welt zeigen und sagen, hey, bei uns läuft so, was wir aber, wie eingänglich auch gesagt, noch müssen irgendwo, dass die Leute uns auch nicht nur als groß, laut, Riesenuhren wahrnehmen.
Okay, also sehr, sehr spannende Einblicke, die du da jetzt schon gegeben hast. Das heißt also, bei euch diese Hublot-Welt, das ist schon wie so eine, sage ich mal, wie so eine Familie. Also man unterstützt sich da, man ist für die Leute da oder ihr seid da für die Leute da, ihr kümmert euch, habt dann ein offenes Auge, auch gerade für Details oder auch mal für so Kleinigkeiten, die jetzt an sich nicht die Welt kosten, aber dann letztlich für diese Kundenbeziehung elementar sind, wie jetzt zum Beispiel das Glas Champagner, was du jetzt aus Frankfurt bestellst, wenn der Kunde, was weiß ich, in Wien an der Bar sitzt, also beispielsweise jetzt. Das heißt, also solche Dinge und solche Details, die machen dann irgendwie auch diese Hublot-Welt aus oder dass ihr den Kunden halt Erlebnisse schafft, sei es jetzt so ein Manufakturbesuch oder halt irgendwie auch der Besuch eines Formel-1-Rennens oder sowas, die er normalerweise so in der Form einfach nicht haben könnte oder ja, sie normal in seinem Alltag nicht hätte. Also schon ihr schafft da schon eine Welt und sicherlich führt das dann halt auch zu einer sehr intensiven Kundenbeziehung. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist auch so die Geschichte, wie kommt es denn letztlich, also gut, Kundenbeziehung, da habt ihr schon einen Käufer gehabt, aber wie kommt es zu dem Punkt, bis jemand bei euch Kunde wird? Und zwar ist das Ding halt, es sind ja alles Luxusobjekte. Jede Uhr, selbst wenn sie nur 500 € kostet, ist eigentlich in dem Sinne in gewisser Art und Weise ein Luxusobjekt, weil keiner braucht diesen Gegenstand heutzutage in der heutigen Zeit oder nur die
Richtig,
wenigsten
ja.
brauchen ihn irgendwie. Und ich würde halt vermuten, dass gerade halt auch deshalb der Prozess, sich ein solches Objekt zu kaufen, sicherlich nicht in der Regel nicht von heute auf morgen kommt. Ja, also vor allem, wenn es die erste oder zweite Luxusuhr ist. Ich glaube, wenn du einen Sammler hast, der schon irgendwie 10 Uhren hat oder hatte oder sowas, für den ist es sicherlich leichter. Aber jemand, der sich jetzt mit dieser Materie anfängt zu beschäftigen, für den dauert es sicherlich, bis er zu so einem Kauf dann kommt. Ich habe da auch mit dem Tim Stracke von Chrono24 drüber gesprochen, der sagte halt, naja, bei Ihnen ist es so, in der Regel hat der Käufer, der sich für eine Uhr interessiert, ist in der Regel so 3 Monate bis hin zu einem Jahr lang auf der Plattform unterwegs, bis er dann letztlich auch wirklich den Kaufabschluss macht. Das heißt, er recherchiert, er guckt sich Preise an, er guckt sich verschiedene Modelle an, er speichert sich Suchen ab, die er dann immer wieder verfolgt. Und irgendwann sagt er dann, okay, ich kaufe jetzt diese oder jene Uhr. Wie ist das bei euch und wie ist das deiner Erfahrung nach? Wie lange dauert dieser Prozess, bis ein Kunde bei euch wirklich Kunde wird?
Im seltensten Fall ist es so, das hatte ich jetzt zweimal erlebt, wo ich dann selbst so völlig überrascht war, da kommt jemand und sagt, ich will die Uhr, pack ein. Das ist absolut kein Alltag. Wie gesagt, ich bin jetzt seit September letztes Jahr da. Das ist zweimal passiert. Aber der, wie du gerade auch gesagt hast, selbst wenn online gekauft wird, man muss sich erstmal das Vertrauen erarbeiten der Kunden. Und es ist nun mal im Verkauf oder überall ist es so, du musst dir erstmal Vertrauen erarbeiten. Der Käufer oder der Kunde legt sich ja in deine Hände und vertraut dir. Im Idealfall hast du ihn so weit, dass du ihn anrufst und sagst, pass mal auf, Christian, ich habe die und die Uhr, die passt mega zu dir und du kaufst sie blind. Aber man muss sich das aufbauen und in der ganz normal im Sales, egal ob du Bücher über Verkauf liest oder mit Leuten sprichst, es passiert nie beim ersten Treffen. Gehen wir mal davon aus, ein Kunde kommt in die Boutique das erste Mal, hat keine Berührungspunkte mit der Marke und kommt rein und sagt, boah, ich habe jetzt ein paar Mal irgendwie was gelesen, aber zeig mir doch mal. Das ist der erste Kontakt. Wir versuchen natürlich, eine Visitenkarte oder eine E-Mail oder irgendwas von ihm zu bekommen. Es gibt auch die Leute, die sagen, nö, möchte ich einfach nicht, weil sie Angst vor Newslettern haben. Da kann ich echt abwehren und sagen, wir schicken höchstens 5-mal, 4-mal im Jahr ein Newsletter, aber dann auch spezifisch auf dein Interesse und nicht nur plump, sondern neue Uhr ist da, tschüss. Also uns geht es mehr darum, dann diesen Kundenkontakt zu haben natürlich, weil es wäre ja schade, wenn er in die Boutique kommt und man kann nicht mit ihm in Kontakt bleiben. Er hat sich eine Uhr angeschaut und er war halt da, aber ich will ihm ja einfach nur diese Hublot-Welt offenlegen. Und natürlich, wir sind wie alle Boutiquen hübsch verpackte Wirtschaftsunternehmen. Wir müssen auch irgendwo unsere Verkäufe generieren. Klar. Aber bis es dazu kommt, ist einfach ein langer Weg und teilweise auch ein steiniger Weg, weil du bist immer Verkäufer für die. Du rufst ihn an und fragst ihn, wie es ihm geht. Und ich persönlich frage Leute jetzt wirklich nur, wie es ihnen geht, wenn es mich auch wirklich interessiert. Ich bin nicht so der Phrasentyp. Aber da ruft der Herr Linner von Hublot an. Klar, was will der Herr Linner? Der ruft jetzt nicht an, nur um zu fragen, wie es mir geht. Aber natürlich gehört es dazu, auch mal zwischendrin sich zu erkundigen, auch in dieser schweren Phase jetzt. Ich habe sehr viel telefoniert und E-Mails geschrieben mit Kunden, einfach um zu zeigen, hey, wir sind da. Mir geht es jetzt nicht darum, Verkauf zu generieren mit dir, aber ich möchte dir einfach zeigen, wir als Marke sind trotzdem bei dir. Und so ist es dann auch, wenn jemand mal mit einer Reparaturuhr kommt. Das sind die Punkte, wo wir auch da sind, wenn es schlecht läuft. Und du bist bei uns dann niemand, den ich mir aufgebaut habe, um sozusagen als Kunde, den ich dann einfach, ja, der hat jetzt eine Uhr gekauft, tschüss. Und es ist ja auch meistens bei Hublot nicht so. Diese Kunden, in die wir sehr viel Zeit investieren oder wollen, das ist jetzt bös gesagt, das ist völlig falsch, mit Kunden, der kommt rein, setzen wir mal da wieder an. Ich bekomme von ihm eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse und natürlich schicke ich ihm am nächsten Tag eine E-Mail oder am selben Tag noch und drücke ihm meine Freude über seinen Besuch aus, schicke ihm noch ein Bild von der Uhr dazu, die er sich angeschaut hat, über die wir gesprochen haben, Link zur Webseite, einfach um schon mal eine Tür weiter zu öffnen. Und natürlich schreibe ich ihm dann irgendwann nochmal oder rufe ihn an und sage, hey, komm doch mal vorbei einfach. Wenn du in der Stadt bist, schau vorbei. Und man sagt uns nach, wir haben eine gute Kaffeemaschine, einen guten Kaffee oder nur ein Glas Champagner. Also ja, aber das dauert. Die meisten Kunden kaufen dann beim 3., 4., 5. Kontakt. Aber dann hat sich schon mal eine gewisse Beziehung entwickelt. Ich hatte vor kurzem einen Herrn, mit dem bin ich aufgrund der Krise schon sehr lange in Kontakt. Also wir hatten dann 2 Monate immer mal sukzessive E-Mail-Kontakt, WhatsApp, telefoniert. Und letzten Endes hatten wir auch da mit der Uhr noch Diskussion. Er war noch mit seiner Frau da, die hat sich wieder andere auch angeschaut. Und letzten Endes hat er sich aber dann für diese Uhr entschieden. Aber das war jetzt ein Weg von Februar bis jetzt. Also man muss sich wirklich das Vertrauen erarbeiten. Und ich habe zu ihm gesagt, hey, willkommen in dieser Welt, ja. Und ja, wie gesagt, dieses Verkäuferding steht immer im Vordergrund. Die Leute wissen, wenn ich anrufe, aber das will ich ja nicht haben. Ich will ja, wenn der meine Nummer auf dem Handy sieht, dass der sagt, hey, cool, der Herr Lindner ruft an. Und ich sage, wie geht's Ihnen? Und er sagt, gut. Und dann kommt er wieder in meine Boutique. Also ja, da gibt es ein nettes Poster, das beschreibt, das haben wir auch hängen bei uns im Office, wie viel Prozent der Verkäufer wirklich einen Zweitkontakt, einen Drittkontakt, einen Viertkontakt und nur wirklich 1% aller Verkäufer bleibt an dem Kunden auch dran. Und ja, da gehören Kanäle auch dazu wie Instagram, Facebook, aber der persönliche Kontakt ist nach wie vor der wichtigste.
Okay, das heißt, du würdest sagen, also schon elementar für den Verkauf, gerade auch in dieser Luxusbranche, ist eigentlich dieser Beziehungsaufbau, und das reicht eben nicht, ich habe dem Kunden irgendwie, oder da kam mal jemand rein, ich habe dem mal eine Uhr gezeigt und dann kauft er, sondern das ist halt eher dieses, das zieht sich auch über viele Monate, wie du es jetzt auch beschrieben hast. Man bleibt an den Leuten dran, man hat vielleicht auch kleinere Aufmerksamkeiten, man merkt sich auch Details, hat dann sicherlich auch ein Auge für diese Details und ja, baut einfach langfristig gesehen eine Beziehung auf und irgendwann mal. Du hast jetzt gesagt, irgendwie der vierte, fünfte Kontakt oder sowas, dann kommt auch mal dann zu dem Kaufabschluss. Aber es ist eben nicht so das Ding, ich mache den morgen, schließe die Tür auf und dann kommt der Kunde rein und kauft und geht wieder raus. Also anders als jetzt im Supermarkt oder sowas. Also, sondern es ist halt wirklich ein langfristiger Prozess, wo halt viel Beziehungspflege und Aufbau dazugehört.
Klar, und das ist unser Hauptpunkt. Also, wenn mich jemand fragt, was ist so dein täglicher Ablauf in der Boutique? Natürlich aufsperren, dekorieren, aber die meiste Zeit des Tages verbringen wir wirklich mit Kunden einfach in Kontakt zu sein. Und wir sind keine High-Volume-Boutique. Ich glaube, keine Luxusuhren-Boutique ist High-Volume. Natürlich würde ich auch gerne die Schlange vor der Tür haben, wo wir dann sagen, ah, nächste bitte. Aber das würde diese Mystik eines Luxuslabels so auflösen. Und andersrum haben wir dann aber auch die Zeit, uns mit Leuten auseinanderzusetzen. Und wenn du kommst, möchte ich natürlich wissen, wer bist du, wo kommst du her, magst du Fußball, was in Frankfurt, ja, ich fand Fußball nie sonderlich toll. Und dann kam ich nach Frankfurt, hier ist es anders. Und da hast du schon mal einen Aufhänger. Und wir haben ja auch die Möglichkeit, ins Stadion zu gehen und sonstige Scherze. Also, wir tun nicht nur Gutes für die, die jetzt eine Uhr gekauft haben. Das heißt nicht nur, weil du dann dieses, wie ich genannt habe, Eintrittsband in Form einer Uhr hast, dass du dann erst, ganz und gar nicht. Wir wissen, du hast Bock, die Eintracht zu sehen. Ja, dann bitte, dann nehmen wir dich mit in die Loge. Natürlich haben wir nichts zu verschenken. Natürlich hat es auch einen Hintergrund, warum wir das tun. Einfach, um auch eine Beziehung aufzubauen. Und es gibt auch Kontakte, die sagen, ja, Hublot ist einfach nichts für mich, aber du bist ein cooler Typ. Ja, dann ist es doch meine Aufgabe, trotzdem dran zu bleiben und mit dem Kontakt. Weil vielleicht sagt er irgendwann, boah, da ist jetzt ein Modell gekommen, das finde ich eigentlich richtig cool, zeig mir das mal. Also, wie mein Kollege aus München, der Fabian Kohler, also wer von den Zuhörern in München gerne mal die Boutique besuchen möchte, gern zu Fabian Kohler auf die Maximilianstraße, der hat einen guten Trick entwickelt auf Veranstaltungen, weil man ist ja sehr viel am Socializen. Nimm 10 Visitenkarten von dir mit und setz dir zum Ziel, 10 Visitenkarten anderer im Austausch mit nach Hause zu nehmen. Und geh erst nach Hause, wenn du alle Visitenkarten hast. Dass sich da nicht immer Kontakte für den Verkauf ergeben, ist klar. Aber auch um diese Events zu realisieren, die wir machen, brauche ich ja wiederum Kontakt irgendwo zu einem Musikveranstalter, zu einem DJ, zu einem Fotografen. Sonst funktioniert ja auch nicht. Also Netzwerk ist irgendwie alles.
Ja, sehr, sehr interessant, sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannender Einblick. Ja, ich glaube, Das deckt sich sehr stark mit den Erfahrungen, die ich jetzt auch so bisher auch immer auch machen durfte. Ich glaube, gerade halt in diesem Luxus-Uhrensegment, da geht es halt eben viel um das Thema Netzwerk und Beziehungsaufbau. Und man muss halt auch Vertrauen schaffen. Das ist am Ende des Tages auch das Ding. Jetzt nochmal ein bisschen weg von dem reinen Kaufverhalten. Was mich natürlich interessieren würde, ist, wie sind so eure Käufer drauf? Und ich meine, gerade sehr, sehr starkes Thema, wenn es um das Thema Uhren geht, ist jetzt immer auch so der Hype um gewisse Marken. Wird immer sehr viel über das Thema so Wertstabilität diskutiert. Ich hatte auch, wie gesagt, zum Beispiel mit dem Tim Stracke auch mal über das Thema gesprochen, irgendwie Preise auf dem Graumarkt im Vergleich zu den Preisen bei Konzessionären. Jetzt ist Hublot immer so eine Marke, wo das natürlich diese Diskussion auch immer mal wieder sehr stark, auch gerade im Internet, immer auf die Agenda gebracht wird, dass irgendwie gesagt wurde, naja, irgendwie Hublot hat irgendwie Wertverlust im Vergleich zum Neupreis. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, diese Diskussion, einfach weil man halt da auch, glaube ich, Äpfel mit Birnen vergleicht. Und es ist halt einfach auch so, dass in der Regel die meisten Marken, wenn du eine Uhr kaufst, ja, neu, zahlst du wahrscheinlich mehr, als du sie auf dem Gebrauch dann auf dem Zweitmarkt verkaufen würdest. Ja, da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen, wo das vielleicht aktuell nicht so ist. Und da sind es dann auch, beschränkt sich meist eher auf einzelne Modelle. Selbst bei so Namen wie Patek oder Audemars Piguet werden viele, viele Uhren auf dem Zweitmarkt günstiger gehandelt als neu. Trotzdem ist es sowas, was gerade halt Hublot immer wieder auch vorgeworfen wurde. Wie nimmst du das wahr? Kriegt ihr von Kunden, die zu euch in die Boutique kommen oder von potenziellen Kunden, die zu euch in die Boutique kommen, häufig diese Fragen nach dem Thema irgendwie Werterhalt, Wertstabilität, oder ist das gar kein Thema?
Klar, das Thema ist da. Klar, diese Online-Geschichten sind natürlich auch relevant für uns. Ich verfolge das auch ganz klar. Ich gucke in die Portale. Ja, natürlich sind wir aktuell in der Situation, dass wir nicht die gefragteste Marke sind. Da sind andere Modelle wie Rolex, die prägnanten Modelle, die halt jetzt gerade hohe Nachfragen haben. Patek Nautilus, AP. Das hat sich ja auch irgendwo entwickelt, dass die Leute plötzlich Interesse an diesen Uhren haben. Und natürlich Angebot, Nachfrage, Preis hoch, Preis nieder. Natürlich ist gerade nicht die Nachfrage nach Hublot-Uhren im Fokus, aber es entwickelt sich wie der Automarkt im Endeffekt. Ein Jahr sind SUVs in, das andere ist Mini in. Ein Jahr sind was auch immer. Und so ist der Uhrenmarkt, habe ich inzwischen so für mich als Vergleich entwickelt. Und ja, die Frage kommt des Öfteren, wir haben das nicht tagtäglich, das legt sich sehr, weil die Leute natürlich auch in gewisser Weise in die Boutique inzwischen kommen, die Marke anders wahrnehmen. Es gibt Leute, die sagen, wisst ihr was, ich habe jetzt, ich zitiere das jetzt, die Schnauze voll von diesem Interessentenlisten-Wahnsinn. Klar, da gibt es die künstliche Verknappung, die irgendwo einen Hype auslöst, wo jeder sagt, und so sind Jungs, muss man sagen, was man nicht haben kann, will man haben. Einfach das Prinzip. Und dann einen Hype auszulösen, durch eine künstliche Verknappung, dem stehe ich schwierig gegenüber, weil es unfair ist für Leute, und es ist aber auch unser Ding irgendwo. Wir wollen ja, dass die Leute unsere Uhren tragen. Klar, wir haben jetzt aktuell auch auf die Integral, in Anführungszeichen, eine Warteliste, weil halt die Nachfrage sehr hoch ist nach dieser Uhr. Deswegen, klar, die wird auch im Internet angeboten. Und oftmals muss ich aber dann, um auf das Thema zu kommen, die Leute darauf hinweisen, wie kommt das? Zum einen kommt es daher, dass Hublot gerade jetzt nicht im Vergleich zu anderen Marken täglich auf den Schirmen ist, in der Musik vertreten ist. Das hatten wir ja alles schon mal. Deswegen haben die Leute ja Hublot getragen. Und gerade ist halt jetzt nicht mehr der SUV, sondern der Kleinwagen in. Und natürlich, die Leute werden immer jünger, die Leute haben früher mehr Geld, weil sie erfolgreich sind. Und natürlich zählt aktuell eine AP zu einem gewissen Statussymbol, eine Rolex GMT. Klar, alle diese Dinge zählen gerade zu einem Hype-Objekt, aber so kann sich der Hype auch wieder wenden. Und so entscheiden einige Juweliere natürlich, und ich greife jetzt nur in Bezug auf Online, das auf mit einem vergleichbaren Produkt wie in einer Boutique oder einem Laden. Ich rede jetzt gar nicht von gebrauchten Uhren, weil ein gebrauchtes Fahrzeug kostet auch weniger. Ja, natürlich sind da Juweliere, die gerade merken, oh, so eine Rolex GMT geht gerade durch die Decke. Natürlich versuche ich, mehrere Modelle davon in mein Lager zu legen und muss dann aber auch, um wirtschaftlich zu arbeiten, sagen, was läuft gerade nicht, wo schaue ich, dass ich vielleicht die Uhr abverkaufe und im kleinsten Übel irgendwo die Uhr loswerde. So, jetzt sagt der Juwelier A, naja, dann verkaufe ich die Hublot Big Bang jetzt zu dem Preis, wo ich gerade so mit dem Schrecken rausgehe, vielleicht noch Minus mache, aber ich habe Platz in meinem Lager. Wirtschaftlichkeit, ganz klar. Aber die meisten Angebote basieren ganz einfach auf aus einem Tatbestand oder auf einem Tatbestand. Das heißt, der Anbieter setzt eine Uhr rein, die er vorsätzlich auf ein Papier aus der EU exportiert hat, nach Dubai beispielsweise, und kassiert so die Steuer zurück, was du als Privatmann ja auch machen kannst. Du musst nur bei der Wiedereinfuhr eben die Steuer dafür bezahlen. Das wäre wie wenn du in der Schweiz eine Uhr kaufst, du musst sie ja verzollen oder die Steuer hier entrichten. Genau. Er holt sich die Steuer zurück, weil er führt sie ja aus, hat aber die Uhr bei sich und du kaufst sie jetzt online oder bei ihm direkt zu dem Preis minus der Steuer. Das heißt, sie ist schon mal günstiger um 19%. So, dann kaufst du die Uhr, hast sie, reist damit durch die Weltgeschichte und gehst jedes Mal am Flughafen durchs grüne Türchen, weil du sagst, ich habe ja nichts zu verzollen, kein Bargeld, keine Uhr, kein nichts. Und dann stoppt dich der Zoll und guckt drauf und sagt, zeigen Sie mal die Uhr. Und die sehen in ihrem System anhand der Identnummer ja, hey, die Uhr wird jetzt gerade aus Dubai, wie wir zum Beispiel haben, nach Deutschland reimportiert. Jetzt bist du der Importeur und der Zoll sagt, okay, wo haben Sie die Uhr her? Ich möchte gerne die Rechnung sehen. Und du sagst, die habe ich da in Deutschland, ich habe die Rechnung doch hier. Und weißt es ja gar nicht im Endeffekt. Jetzt kannst du dem Zoll erzählen, was du willst, auch wenn es Tatsache ist, dass du sie in Deutschland erworben hast. Der Zoll sagt aber, rein aus deren Ansicht importierst du die Uhr gerade aus Dubai nach Deutschland, dann entrichte doch bitte die Steuer. Und du sagst, ich habe doch diese Uhr bezahlt und die habe ich doch in Deutschland, hier ist die Rechnung. Meistens ist auch keine Steuer dann ausgewiesen. Und dann wird dir aber auch noch ein Satz von 35% wegen vorsätzlicher Steuerhinterziehung aufgebrummt, dann kostet dich eine Big Bang Unico, ich nehme jetzt prägnantes Modell, weil ich meine Tabelle aufgestellt habe, klar, die kostet 18.600 € neu in der Boutique und online hast du sie für 12.500 meinetwegen gesehen, was vor ein, zwei Jahren noch der Fall war. Mit den 19% Steuer, die du jetzt entrichtest, plus die 35% plus die 10% Zollaufwand, kostet dich die Uhr weitaus mehr, als du sie eigentlich in der Boutique gekauft hättest. Und du stehst auf einer Liste beim Zoll, dass du schon mal Steuerhinterziehung anhand einer Uhr begangen hast. Und dann hast du den Ärger. Und das kann der Zoll bis 10 Jahre, also nach 10 Jahren verwehrt die Dokumentationspflicht für Uhrenrechnung oder allgemein für Rechnungen. Das heißt, wenn du nach 10 Jahren und einem Monat gestoppt wirst oder einem Tag, kann dir nichts passieren. Glück gehabt. Und viele sagen dann bei der Argumentation, naja, wann soll mir das passieren? Das kann dir jeden Tag passieren oder es wird dir nie passieren. Dann hast du Glück gehabt. Aber im Endeffekt generiert sich dadurch schon mal ein niedriger Preis im Fall wie jetzt. Also wir hatten jetzt klar, der verkauft, weil er die Uhr loswerden muss oder will aus Wirtschaftlichkeit, vorsätzlich, dass er die Steuer zurückgeholt hat und du kriegst es aufgebrummt. Und andererseits natürlich einfach, weil er sagt, hey, das ist gerade der Marktwert, für mehr kann ich die Uhr nicht verkaufen. Und Marktwert generiert sich ja so nach grob 4 Jahren. Das ist aber überall so, beim Auto, bei einer Uhr. Bei allen Wirtschaftsgütern generiert sich nach 4 Jahren der Marktpreis. Und man sagt ja bei Uhren auch, oder in unserem Fall, naja, wir sind jetzt 40 Jahre alt, Rolex ist 80 Jahre älter. Natürlich haben diese Uhren schon eine gewisse Stabilität erreicht. Aber wir werden an den Punkt kommen. Und welche Uhren wirklich gerade als gewinnbringend erachtet werden können, das ist ja immer der Unterschied. Reden wir von einer Wertstabilität oder Gewinnbringung? Gewinnbringend sind Uhren, die 60, 70 Jahre alt sind. Oder Uhren, die wirklich, wie manche High Complications von Patek Philippe zum Beispiel, einfach Millionenbeträge kosten. Da rede ich persönlich von einer Wertanlage oder von einer gewinnbringenden Anlage. Und es soll jetzt nicht überheblich klingen, aber nur weil eine Uhr 8.000, 9.000 über Listenpreis verkauft wird, ja gut, dann haben sie 8.000 Euro gut gemacht, aber was machst du denn heute mit 8.000 Euro im Vergleich zu dem, was du aus einer 2,5 Millionen Uhr zum Beispiel machst? Du kannst mit 8.000 Euro keine Immobilie kaufen, die wirklich gewinnbringend eingesetzt werden kann.
Ja. Okay, also du sagst, es ist auf jeden Fall schon ein Thema, was immer mal wieder auf die Agenda kommt, aber du würdest halt auch sagen, man muss es sehr differenziert betrachten und wie du auch schon sagst, so dieses ganze Thema Hype um gewisse Marken, ich meine, das kann sich auch mal wieder ändern. Ich meine, manche Marken sind, gut, es gibt eigentlich eine Marke, gibt es, wo man, sprechen wir ganz konkret aus, Rolex, wo man schon immer sagen kann, langfristig gesehen ist die schon sehr wertstabil, diese Uhren, teilweise auch vielleicht auch gewinnbringend, aber zumindest sehr wertstabil. Aber auch da muss man sagen, dass natürlich der Hype in den letzten Jahren sehr angestiegen ist, genauso wie bei anderen Marken auch. Und also wenn wir heute reden alle über die Patek Nautilus, wenn man sich das überlegt, vor 10 Jahren oder so hat man die meisten Modelle oder vielleicht vor 6, 7 Jahren auch noch, hat man die meisten Modelle noch deutlich unter dem Listenpreis bekommen. Vielleicht jetzt nicht die 5711, die war schon immer eigentlich sehr, sehr gefragt. Aber ansonsten die ganzen Modelle, die heute doppelt und dreifache von ihrem eigentlichen Preis kosten oder zum Beispiel auch die Aquanaut-Modelle oder sowas, die wurden ja deutlich mit deutlichen Abschlägen auch gehandelt. Also das sind auch immer so Markttendenzen und gewisse Hypes, auch Marken wie zum Beispiel Richard Mille oder sowas, die ist ja vor 10 Jahren erst auf den Markt gekommen sind. Das sind immer so Tendenzen. Das heißt, also da würdest du sagen, das muss man auch mal ein bisschen mit Abstand betrachten, so wie ich das raushöre. Was mich jetzt interessiert, oder vielleicht jetzt auch abschließend, wir haben jetzt sehr, sehr lange über das ganze Thema Boutiquen gesprochen und das Kaufverhalten und was so da was euch auch als Marke auszeichnet. Was würdest du sagen, ist die Zukunft jetzt oder was bringt die Zukunft? Also auch gerade jetzt vielleicht nochmal im Hinblick auf das Thema jetzt Corona-Krise, Einzelhandel musste eine Zeit lang zumachen. Wie ist das ganze Thema mit Online-Handel und das Stichwort vielleicht Online-Boutiquen? Das ist ja auch bei euch, bei Hublot auch so ein Thema. Wie würdest du das bewerten und würdest du sagen, dass das langfristig gesehen die Zukunft ist? Oder hat die stationäre Boutique in der Goethestraße oder auf der Maximilianstraße langfristig gesehen auch noch Zukunft und Bestand?
Es wird auf jeden Fall Bestand haben. Wir werden nie den Kanal E-Commerce als Hauptkanal fokussieren. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich bin da jetzt nicht in dieser Strategie involviert, was in New York gesprochen wird. Natürlich haben wir dieses Konzept der virtuellen Boutique aufgegriffen, was aber bisher nur für den USA-Markt oder dort wurde es mal getestet jetzt. Das Thema gibt schon, das habe ich schon angesprochen, als ich im Bewerbungsgespräch saß. Da war das aber noch nicht greifbar. Es war nur mal ausgesprochen, es könnte passieren. Bei der virtuellen Boutique handelt es sich jetzt nicht unbedingt um eine Boutique, in der man dann in 3D durch die Gegend läuft und sich eine Uhr auswählt. Es ist im Endeffekt wie ein Videochat mit einem Kundenberater, der dir anhand eines Tablets natürlich die Key Facts aufdeuten kann dir ein Video dazu überspielen in dem Live-Chat und natürlich die Uhr anhand einer Kamera auch live präsentieren. Aber wie es auch immer bei Luxushotels für mich war, warum fliegen Leute oder warum buchen Leute 5 Sterne, Superior Hotels, weil sie nicht zu Hause sein können, aber sich zu Hause fühlen wollen? Und warum gehen Leute in eine Boutique? Dann könnten sie auch online kaufen oder irgendwo anders. In die Boutique gehe ich für ein gewisses Erlebnis und einen gewissen Kontakt auch. Und ich glaube, dass viele Marken machen ja erst E-Commerce und finden dann irgendwo einen Standort. Wir haben es andersrum aktuell. Wir machen die Testphase, sodass wir uns einen gewissen Stamm aufgebaut haben und uns nicht durch einen möglichen E-Commerce kannibalisieren würden. Also es ist auch nicht das Ziel einer Luxusmarke, die Leute von der Boutique wegzutreiben. Also ich, klar, wir sind eine Marke, die sehr innovativ und am Puls der Zeit ist. Man darf das nicht außer Acht lassen. Eine Marke hat auch irgendwann mal gesagt, eine Digitalkamera wird sich nicht durchsetzen, die Marke gibt es halt nicht mehr. Also man darf das nicht außer Acht lassen.
Also du würdest sagen, aber langfristig gesehen wird der stationäre Einzelhandel oder vor allem jetzt auch in dem Fall das Konzept der Boutiquen, der stationären Boutiquen für Marken wie Hublot, aber wahrscheinlich auch für andere Marken, aber wir reden jetzt hier speziell über Hublot, weiterhin auch Bestand haben und auch weiterhin auch ein sinnvoller Weg sein und ja, auch ein wichtiger Weg neben vielleicht auch Online oder E-Commerce wegen.
Absolut, weil online ist ja immer, ich habe mir zwar eigentlich gesagt, das nicht zu bringen, aber ich finde es genau auf den Punkt gebracht. Eine Uhr online zu kaufen, ist wie ins Bahnhofsviertel Frankfurt zu gehen und Liebe zu erwarten. Klar, Onlinehandel ist fasten. Onlinehandel ist schnelllebig. Du kannst schnell, ich bin auch so ein Sonntagskäufer. Was ich in Kleinanzeigenportalen oder auf Einkaufsportalen verbringe, ist ja unglaublich. Ich kaufe gern sonntags ein, da geht es halt nur online. Ist ja auch der Tag, wo ich meistens frei habe. Aber es ist nett für schnell und die Leute werden ja auch, selbst ich erwarte ja schon, was ziemlich dreist ist, um von mir zu springen, ein Paket muss am nächsten Tag da sein. Früher, wenn du was bestellt hast, dann hieß es ja, Wartezeit 6 Wochen, dann kriegst du das Ding. Heute erwarten die Leute es und ich glaube, oder das ist meine Ansicht, online eine Uhr zu kaufen ist möglich, ist auch für viele sicherlich der einzige Punkt, weil Schwellenangst, weil ich will es schnell haben, ich will mich nicht mit anderen auseinandersetzen oder Argumentationen bringen. Ich will einfach diese Uhr und tschüss. Ja, klar. Dann geht es um die Uhr, dann hast du die Uhr, aber du hast ja nicht mehr. Und da fehlt dann so die Liebe. Und in der Boutique, ja, das wird es immer geben, weil Boutique halt einfach was Luxuriöses ist, wo du gerne hingehst und weil es dir auch um die Menschen geht und weil du dich auch mal umschauen kannst. Du kannst nur anprobieren und das haben wir häufig, dass Leute kommen und sagen, ja, nee, 42 mm Classic Fusion habe ich mir jetzt schon angeguckt. Und da merken die plötzlich, boah, eine 45 mm ist gar nicht so groß wie erwartet. Oder merken dann mit der Intention Classic Fusion, dass eine Big Bang ja auch ganz cool ist. Das hat schon den Vorteil, du kannst ausprobieren, besonders bei uns mit dieser Größen- und Materialvielfalt, dass es immer besser ist, eine Uhr live zu erleben. Und erleben trifft es genau auf den Punkt.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort jetzt an der Stelle. Also erleben und dieses Erlebnis, das schafft ihr in der Hublot Boutique. Und ja, Mike, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt fast 1,5 Stunden geredet. Waren extrem interessante Einblicke, die du jetzt hier mal gegeben hast. Und ich glaube, du hast du sicherlich auch dem einen oder anderen mal Lust gemacht, bei euch in der Boutique vorbeizuschauen. Vielleicht kannst du den Hörern nochmal mitgeben, wie können die dich erreichen, wo können die euch finden? Du hattest eben auch schon mal Instagram und Social Media angesprochen. Und ja, vielleicht sagst du mal, wo könntest du Anknüpfungspunkte geben, wenn jetzt jemand sagt, er findet das irgendwie spannend und will sich mal vielleicht mit euch in Verbindung setzen oder möchte auch einfach mal eine Big Bang oder irgendeine Sapphire Big Bang oder sowas mal anprobieren. Wo soll er sich melden?
Klar, jederzeit gern vorbeikommen. Wir sind auch jetzt wieder zu den normalen Öffnungszeiten auf der Goethestraße 4 bis 8 in Frankfurt zu finden. Also das heißt, wir sind Montag bis Freitag von 10 bis 19 und am Samstag bis 18 Uhr da. Ansonsten tatsächlich auf Instagram unsere Boutique direkt anschreiben, Hublot-Frankfurt oder mich natürlich, Mr. Hublot Cherie auf Instagram. Hinter diesem Profil von der Boutique stecken wir, also wir schreiben alle, das heißt jetzt nicht, dass man mich direkt erwischt, aber es ist kein Bot dahinter, was eigentlich ziemlich charmant ist und man erreicht uns auf jedem Weg. Aber am meisten freuen wir uns natürlich, wenn jemand vorbeikommt, weil dann haben wir auch die Möglichkeit, uns mal intensiver auszutauschen.
Genau, deshalb auf jeden Fall, also wer mal in Frankfurt unterwegs ist und mal Zeit hat, einfach mal in die Goethestraße gehen, einfach mal bei Hublot rein, ein ganz netter Laden, einfach mal auf einen Kaffee irgendwie kommen, viele Grüße sagen und sich mal ein paar Uhren anschauen. Kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. So kam auch bei uns initial mal der Kontakt zustande und ist seitdem auch nicht mehr abgerissen. Und ja, kann einfach nur sagen, ihr macht das aus meiner Sicht, macht ihr das wirklich gut und ist ein cooler Laden. Mike, ich sag danke dir. Wie gesagt, hat mir viel, viel Spaß gemacht. Und ja, ich sag allen Zuhörern danke fürs Dranbleiben. Und das letzte Wort geht an dich.
Ja, ich danke dir vielmals für deine Zeit auch. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Es war sehr tiefgängig, aber ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen so ein bisschen die Angst, die Boutique zu betreten nehmen und auch ein bisschen das Interesse an Hublot wecken. Wie gesagt, jeder ist herzlich eingeladen. Ich hoffe, wir schaffen es auch mal wieder, uns persönlich zu sehen. Ja, mehr bleibt nicht zu sagen. Danke dir.
Alles klar, danke, ciao, ciao.
Bis dahin, ciao.